Die erste Frage stellt Alexander Hübner von Reuters. Ihre Frage bitte.
Ja, guten Morgen. Ich hoffe, Sie können mich jetzt hören. Ich hätte eine Frage oder zwei Fragen zum Ergebnis bzw. zur Rendite. Diese 1,4 Milliarden Euro, Sie haben ja jetzt die quasi eine verkürzte Bilanz für 2022 vorgestellt. Ich nehme mal an, Sie haben dann sozusagen auch schon mal die Ergebnisse nach IFRS 9, 17 zurückgerechnet. Was stünde denn oder was wäre denn da 2022 für eine Zahl gestanden beim Nettogewinn? Vielleicht können Sie das sagen, damit wir uns einfach mal da auch einen Blick, ein Bild machen können von den Effekten. Die zweite Frage, vielleicht können Sie mir nochmal erklären, warum genau liegt jetzt die Eigenkapitalrendite in diesem Jahr so deutlich über dem Zielwert? Wie nachhaltig ist das? Ist das nur eine vorübergehende Volatilität, wie Sie vielleicht sagen würden, oder kann man jetzt aufgrund der neuen Bilanzierungsvorschriften da dauerhaft mit einer höheren Zahl rechnen?
Okay. Ja, danke, Herr Hübner, für die Fragen. Also erstmal, Sie haben ja zuerst gefragt, was ist denn eine geeignete Absprungbasis für die Bewertung der 1,4 Milliarden Euro, wenn ich mal die Frage so uminterpretieren kann. Ja. Dann würde ich Ihnen, da haben wir beim Capital Markets Day gesagt, ein normalisiertes IFRS 17-9 Ergebnis für 22 wäre bei 1,25 Milliarden Euro gelegen.
1,25 oder 3,5?
1,25.
Okay.
Also 1 Milliarde 250 Millionen. Ja. So, das tatsächliche Ergebnis von 2022 liegt deutlich darunter, also sehr deutlich darunter. Und das liegt daran, dass wir ja im letzten Jahr insbesondere auch eine Transaktion in der Hannover Rück mit der Münchner Rück in Bezug zur Zusammenlegung von Private Equity Beständen haben, die unterschiedlich nach den Rechnungslegungsstandard IFRS 4 IAS 39 zu IFRS 17 9 bilanziert wird. Und deshalb ist das Ergebnis deutlich schlechter. Also wir haben hier so ein bisschen Verwerfungen und deshalb gilt hier so auch intern die höhere Ebene, das normalisierte Ergebnis von 1 Milliarde 250 als Absprungbasis. Okay? So, okay. Dann das Zweite war Ihre Frage nach, ist denn jetzt mit einem höheren ROE zu rechnen? Ja, im höheren ROE zu rechnen durch den neuen Accounting-Standard. Wir haben das mal so einen Daumen abgeschätzt, ein bisschen mehr, rund ein Prozent mehr höherer ROE kommt durch den Accounting-Standard. Und was ist der Haupttreiber dieser Sache? Es hat bei der Erstbilanzierung, vielleicht kann man mal ganz kurz einen Rückgriff auf HGB machen. Unter HGB haben wir ein Imparitätsprinzip. Da muss, wenn man irgendwo Verluste erwarten kann, muss man die alle sofort buchen. Und die Gewinne darf man auch unter IFRS wie unter HGB erst mit dem Release of Risk über die Zeit buchen. Und das hat insbesondere bei den Lebensversicherungen, sowohl in der Lebenrück als auch in der Lebensversicherung in Deutschland dazu geführt, dass dort mit signifikant tieferen Eigenkapitalwerten gestartet worden ist. Und das löst diesen Effekt auf, der eben in der Summe rund 1% eben ausmacht.
Okay. Können Sie mich noch kurz aufklären, warum dieses dieses Private Equity Joint Venture mit der Münchner Rück welchen Effekt hat?
Ja, kann ich machen. Es ist so, dass unter IFRS 4 sämtliche stillen Reserven, die in dem Private Equity Geschäft drin waren, und das waren sehr, sehr große stille Reserven, aufgedeckt worden sind durch die Einbringung in das Joint Venture, während dagegen unter IFRS 17-9 diese Private Equity Bestände ja immer zu Marktwerten bilanziert werden und deshalb bereits in der Eröffnungsbilanz Eigenkapital erhöhend alle aufgedeckt worden sind. Ja, also wir starten, wenn Sie so wollen, bezogen auf den Private Equity Bestand in die neue Rechnungslegung. Da starten wir ja am 01.01.22 mit einem deutlichen höheren Eigenkapital als unter IFRS 4 und IAS 39, wo wir diese bezogen auf den Anteil, der da in das gemeinsame Joint Venture gebracht worden ist, diese Ergebnisse erst aufdecken.
Okay, alles klar. Danke.
Ja, danke für die Fragen, Herr Hübner.
Dann die nächste Frage, bitte.
The next question is from the line of Klaus Brune with Plato.
Ja, guten Morgen. Ich stelle die Frage auf Deutsch, auch wenn ich auf Englisch eingeführt wurde hier. Guten Morgen. Ich habe zwei Fragen. Das erste bezieht sich auf den Anteil der Erstversicherung, der im ersten Quartal ja deutlich höher gewesen ist. Als Ergebnisbeitrag nennen wir hier 42,7%. Da wäre die Frage, ob das auch das gesamte Jahr so weiterzurechnen ist oder ob das ein besonderer Faktor in diesem ersten Quartal war. Und meine zweite Frage zieht ein bisschen an auf das, was auch der Kollege Hübner eben gefragt hat beim ROE. Sie haben jetzt erwähnt, dass der Rechnungsstandard etwa 1 Prozentpunkt ausmacht. Jetzt ist das ROE im ersten Quartal mit 18,8 aber doch deutlich höher gewesen. Ist da noch irgendwas Besonderes hinzugekommen oder wie erklären Sie da die hohe Diskrepanz? Vielen Dank.
Okay, erstmal zu den Gewinnanteilen Erst- und Rückversicherung, die schwanken im Zeitablauf. Also ganz klar, das macht ja gerade das Geschäftsmodell der Talanx auf, dass wir da sehr balanciert sind. Und in der Rückversicherung kommt noch ein zweiter Effekt dazu. Mit dem neuen Rechnungslegungsstandard wird sich der Gewinn auch ein bisschen, wenn alles wie erwartet läuft, ja, parallel zu der sogenannten Contractual Service Marge entwickeln. Und die ist traditionell im dritten Quartal besonders hoch. Warum ist das so im dritten Quartal? Da sind die ganzen Nat-Cat-Events, also Hurricanes, ja, die Hurricane und so weiter. Und da spielt sich sowohl ein größerer Teil der Umsätze, als auch, wenn es nur eine durchschnittliche Belastung gibt, ein höherer Anteil der Gewinne eben nieder. Na, also das wäre jetzt die erste Frage. Die zweite Frage von Ihnen zielte ja auf den Return on Equity. Hör mal, den Kern, ich fasse mal zusammen, die 1%, aber dann seid ihr ja noch deutlich darüber. Ja, das ist richtig, wir sind noch deutlich darüber. Das hängt auch mit Auf- und Abzinsungsfaktoren zusammen. In der neuen Rechnungslegung wird der Geschäftsjahresschaden abgezinst eingestellt mit den Zinsen im ersten Quartal. Und die Zinsen im ersten Quartal 2023 sind natürlich auch deutlich höher als im Vorjahresquartal. Okay. Es gibt aber einen gegenläufigen Effekt. Das ist nämlich so, dass Sie auch eine Aufzinsung der Schadenreserven im Zeitablauf verdienen müssen. Und der steigt im Zeitablauf an. Also Sie haben zwei Effekte, den Abzinsungseffekt auf den Geschäftsjahresschaden und den Aufzinsungseffekt auf den Bestand an Schadenreserven insgesamt. Und der Gesamtsaldo dieses Effektes war im ersten Quartal recht positiv, der wird sich aber im Laufe des Jahres verkleinern. Deshalb also ausdrücklich auch der Hinweis, wir erwarten keine 18,8% für das gesamte Jahr.
Aber okay, vielen Dank.
Ja schon, Sie können ja einfach auf einen Dreisatz Rücksatz rechnen, wenn Sie 1,4 Milliarden auf ein mittleres Eigenkapital von, sagen wir, 9,5 Milliarden rechnen, dann ja, kommen Sie ja auch schon an sehr vernünftige Zahlen. Also schlecht wird es nicht.
Dankeschön.
Danke, Herr Brune, für die Frage. Dann, Herr König, schlage ich vor, dass wir kurz in den englischen Call wechseln. Ich glaube, da wartet David Walker, eine Frage zu stellen.
Sehr gern. Eine kurze Erinnerung für weitere Fragen. Drücken Sie bitte Stern und 1. Einen Moment, wir wechseln in den englischen Sprachraum. Question in the English room is from Mr. David M. Walker.
David M. Walker von Insurance stellt jetzt die erste Frage. Ich habe drei Fragen. Könnten Sie mir vielleicht erklären, wie die Bereiche Lebensversicherung, Life Insurance aufgestellt sind im Bereich der Surrender? Dann HDI Leben. Die haben ja Übergangsmaßnahmen eingeläutet. Wie sieht es da mit der Solvency II-Quote aus, wenn es um diese Übergangslösung geht? Und wann werden diese Übergangslösungen oder Maßnahmen wieder eingestellt? Und meine dritte Frage ist die folgende. Wird auch KI genutzt, wenn man mit den Aktuaren zusammenarbeitet? Und wie werden dort zum Beispiel die Algorithmen dann verwendet. Erwarten Sie, dass Sie davon auch in der Zukunft etwas mehr sehen werden? Vielen Dank, David, für die Frage. Wir haben, was die Lapsraten im Bereich Retail Germany, noch keine ungewöhnlichen Ereignisse gehabt. Das hatten wir nur in Italien. Unsere Life Policy in der Vergangenheit hat sich dann zum Beispiel bei den Kreditgebern deutlicher gezeigt. Aber da sehen wir im Allgemeinen eine sehr gute Entwicklung. Was jetzt HDI-Leben anbelangt und Postbank-Leben, wollten Sie ja wissen. Das Unternehmen wurde umbenannt. Die heißt jetzt Life Cycle Protection. Das Portfolio hat sich ein bisschen geändert. Aber für alle Life Carrier kann man durchschnittlich sagen, dass ohne den Übergangsrat die Solvency II-Quote sich auf 274% beläuft. Und was jetzt die KI anbelangt, wir nutzen KI oder das Machine Learning in einigen Bereichen. Wir probieren das einfach mal aus, versuchen dann dort im Vertrieb zum Beispiel den Kunden anzugehen, aber auch was die Aktuare anbelangt im Lebensversicherungsbereich, nutzen wir technische Daten von Computern, von Maschinen, um einfach sicherzustellen, dass wir alles richtig machen, was die Risikobewertung anbelangt. Wir arbeiten da sehr eng mit den Kunden zusammen, um das erwartete Volumen von Schadensmeldungen niedrig zu halten. Und wir arbeiten mit HDI Sinks zusammen. Das ist ein Spezialunternehmen, das sich genau damit auseinandersetzt. Und wir möchten natürlich davon etwas mehr in der Zukunft machen und erwarten da noch mehr Entwicklung. David, ich hoffe, dass wir damit Ihre drei Fragen beantworten können. Aber wie sieht es aus mit diesen Übergangsmaßnahmen, die ergriffen wurden? Einige Versicherungsunternehmen in Deutschland machen das ja nicht mehr. Also wir nutzen diese sogenannten Transitionals immer noch. Und die Solvency II-Quote ohne die Transitionals würde natürlich anders aussehen. Warum nutzen wir sie? Ja, sie gibt uns mehr Flexibilität. Und wenn man das Verhältnis in unserem Business ändert, dann hat man am Ende des Tages mit diesen Übergangsleistungen ein besseres, gleichmäßigeres Ergebnis.
Okay, thank you. Und dann würde ich gerne wieder in den deutschen Call wechseln, wo noch zwei Fragen auf uns warten.
And we are moving back to the German room. One moment, please.
So.
Die nächste Frage stellt Steffen Weyer von dpa. Ihre Frage bitte.
Ja, guten Morgen. Drei Fragen habe ich. Und zwar zum einen das, was Herr Hübner ja eben schon gefragt hat mit diesem Einmaleffekt aus dem Joint Venture Hannover Rück und Munich Re. Habe ich jetzt was verpasst oder haben Sie die dazu keine Summe genannt, also auch zum tatsächlichen Ergebnis nach neuer Rechnungslegung für 2022, also einschließlich dieses Sondereffekts. Das wäre das Erste. Das Zweite, Preiserhöhung habe ich jetzt auf die Schnelle eben nichts gesehen in der Pressemitteilung. Die Allianz hatte im Schaden- und Unfallgeschäft einen Preiseffekt von 5,6% gemeldet. Das war etwa die Hälfte von deren Umsatzsteigerung in der Sparte. Haben Sie dazu auch was, weil ja entsprechend Preiserhöhungen zu erwarten waren, auch gerade im Kfz-Geschäft und so weiter wegen der Inflation? Und das Dritte, auch Kfz, Deutschland, da waren ja die Frequenzschäden stark gestiegen. Hängt das daran, dass die Pandemie jetzt gefühlt wirklich vorbei ist, hier zumindest bei uns? Oder sind das andere Effekte, die da die Schäden nach oben getrieben haben?
Ja, okay. Also, erstens zu dem Joint Venture mit der Münchner Rück. Das ist ja eine Sache, die sich im vierten Quartal des letzten Jahres abgespielt hat. Da werden wir sicherlich, wenn wir dann über Q4 in diesem Jahr richten, noch genauer berichten. Ich möchte aber schon mal eine Größenordnung geben. Das hat über 200 Millionen Bottomline-Effekt, ja. diese Zahl, dieser Effekt gehabt, wenn man die beiden Rechnungslegungsstandards eben miteinander vergleicht. Na, also ist schon eine signifikante Sache. Das zweite war ja dann die Frage nach den Preiseffekten. Das ist sehr schwierig auf Talangs Gesamtebene zu beurteilen, weil wir ja, ich sage jetzt mal, Preiseffekte von Polen über Brasilien bis hin zu Türkei und Deutschland eben haben. In der Gesamtsumme sind wir sehr zufrieden mit der Preisentwicklung. Ich würde das hier gerne bei diesem Allgemeinen lassen und glauben, dass wir die Inflationseffekte nicht in allen Ländern, aber in den meisten Ländern haben weitergeben können. Dann haben Sie zum dritten gefragt nach HDI Deutschland, Frequenzschaden hoch, ja, und die Durchschnittsschäden auch ein bisschen hoch. Ja, also hier in Deutschland ist es eben so, dass wir nicht ganz 100% der Inflationseffekte bereits in den Preisen verarbeiten konnten. Und das sieht man eben auch in den Zahlen. Herr Weyer, hilft Ihnen das so ein bisschen?
Das hilft bei trotzdem noch genau zu den zu zwei Sachen noch nachfragen. Die 200 Millionen Effekt unterm Strich, sind Hannover Rück oder Talangs?
Das ist auf Talangs-Ebene und es ist mehr als 200 Millionen. Ne?
Ja, das heißt, bei Hannover Rück wären es dann mehr als 400.
Bei Hannover Rück ist der Effekt entsprechend was größer.
Ja, ja, grob doppelt so hoch. Und was die Preise angeht, mir wird es auch reichen, wenn Sie was zu Deutschland sagen.
Ja, bei Deutschland, wir haben ja zwei Segmente in Deutschland. Wir haben einerseits die Industrieversicherung, wo wir einigermaßen vernünftig die Preise inflationsbezogen anpassen konnten. Und bei HDI Deutschland sind wir nicht ganz bei der Inflationsrate, die wir benötigen würden.
Okay, vielen Dank.
Danke, Herr Weyer, für die Fragen. Dann die nächste Frage, bitte.
Jawohl, die nächste Frage stellt Herr Tauber von Versicherungsmonitor. Ihre Frage bitte.
Ja, guten Morgen. Ich wollte kurz mal nachfragen zur Industrieversicherung. Da haben Sie ja 13% Wachstum. Jetzt haben Sie ja gerade schon gesagt, Preiseffekt dürfte dann vielleicht sowas wie 7% sein oder so, nehme ich mal an. Wo kommt denn das Wachstum her? Und inwieweit sind die Preise vielleicht auch eine Gefahr, dass man dieses Wachstum so nicht weiter beibehalten kann? Also kann man auch irgendwann mal mit Preisreduzierung rechnen? Sie haben ja da auch eine sehr gute Combined Ratio. Vielleicht da so einen kleinen Ausblick. Und vielleicht können Sie dann eine zweite Frage nochmal erinnern, wie eigentlich die Ziele sind jetzt zwischen Erstversicherung und Rückversicherung. Sie hatten da ja sicher, glaube ich, bestimmte Ziele vorgenommen, was Umsatz betrifft. Ich weiß nicht, auch ob bei Gewinnbeitrag, ob es da auch Ziele gibt, wenn Sie die vielleicht haben, was ja da das langfristige Ziel ist. Danke.
Also bei der Industrieversicherung, da messen wir sehr genau den Preis- und den Umsatzeffekt und da haben wir rund 8% Preiseffekt in den Zahlen in dem Segment. Sie müssen aber berücksichtigen bei diesem Preiseffekt, dass Sie das nicht mit einer deutschen Inflation, sondern Sie müssen da auch die deutsche Inflation, das Globalgeschäft, reflektieren und entsprechend der Rest ist dann Wachstum auch in Stücken oder in Versicherungssummen, was dazukommt. Die Versicherungssummen sind natürlich ihrerseits auch wieder ein bisschen durch Inflation getrieben. In Bezug auf die Profitabilität des Geschäftes, wenn Sie jetzt einfach mal die Umsatzprofitabilität eben vergleichen im Erstversicherungssegment, dann finden wir, dass die Industrieversicherung auf einem guten Weg ist, eine entsprechende Umsatzrendite dann auch wie die Retail-Sparten zu erreichen. Und wir sind da sehr, sehr zuversichtlich und sind sehr froh mit der Entwicklung, die die Industrieversicherung in letzter Zeit genommen hat. Also ist das nachhaltig. Ob das der höhere Preis in der Industrieversicherung, möchte ich ausdrücklich sagen, der steht auch in Zusammenhang mit einem höheren Schadenvolumen. Wenn heute eine Fabrik abbrennt und die vorher 10 Millionen eben gekostet hat, dann zahlen sie eben heute 13, 14 Millionen teilweise, diesen Schaden dann eben auch zu begleichen. Und ordentliche Schadenregulierung ist ein Kernelement dessen, was unsere Industrieversicherung eben auszeichnet. Also insofern reflektiert das einfach auch eine Entwicklung, die wir bei den Schäden gesehen haben. In Bezug auf die dritte Frage von Ihnen, das Balancieren von Umsatz- und Ergebniszielen zwischen Erst- und Rückversicherung, dann möchte ich erstmal vorweg sagen, dass wir da nicht fürchterlich starr sind. Aber langfristig fänden wir es gut, wenn es 50 wäre auf der Ergebnisseite. Und ich sage bewusst langfristig, weil ein Teil unseres Geschäftsmodells ja gerade ist, dass wir eine Diversifikation zwischen dem zyklischen Rückversicherungsgeschäft und den in anderen Zyklen sich bewegenden Erstversicherungsgeschäft eben haben wollen. Und sollte es so sein, und ich möchte es mal für nicht ausgeschlossen haben, dass die Rückversicherung zurzeit einen sehr, sehr harten und guten Markt hat und deshalb etwas mehr Ergebnis abliefert, dann werden wir sie auch bestimmt nicht daran hindern, sondern uns darüber als Mehrheitseigentümer der Hannover Rück sehr freuen. Also insofern ist das nicht so starr. Uns kommt es auf das balancierte Gesamtbild an.
Herr Tauber, war ja, vielen Dank. Ich hatte gerade technisches Problem. 50-50 hatten Sie gesagt als so ein vorsichtiges Langfristziel auf der Ergebnisseite, ne?
Genau.
Okay, ja, danke.
Vielen Dank, Herr Tauber. Ich sehe keine weiteren Fragen mehr und in Anbetracht der Zeit möchte ich darauf hinweisen, dass wir und das Presseteam gerne noch zu Fragen zur Verfügung stehen. Ich hoffe, dass es ansehnlich war und dass wir Sie über das Ergebnis gut informiert haben. Danke Jan, danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.